Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von CropFM. Mein heutiger Telefongast ist Matthias Hertel und es geht um die Frage, ob unsere Sonne jetzt heiß oder vielleicht kalt ist. Sendung beteiligen möchte, kann das gerne tun über cropcom, cropfm.mur.at, ist die Adresse der Website von CropFM und dort auf den blinkenden Cropcom-Button klicken. Und es wird sicher einige Fragen geben, die Sendung wird schon mit Spannung erwartet und ich werde die sehr gerne an den Telefongast weitergeben. Gibt es einen Newsletter, den kann man abonnieren von der Startseite aus, cropfm.mur.at, cropfm.mur.at. Wird sich alle zwei Wochen ausgeschickt und ist sozusagen eine Erinnerung an die kommende Sendung mit einem kurzen Abriss. Es gibt einen Podcast und ein Archiv online, auf dem alle bisherigen Sendungen als MP3 oder Real Audio abgerufen werden können. Und es gibt ein Hörerinnenforum, in dem auch zum heutigen Thema wieder ein Thread existiert und schon heftig diskutiert wird. Brown 50-Year-Old Secret, so ein Artikel erschienen auf enterprisemission.com, der Website des großen Richard Hoaglands. Eine sehr spannende Artikelserie, der dritte Teil ist gerade in Arbeit. Ausgangspunkt ist eine Anomalie, die beim Start von Explorer 1 festgestellt wurde, nämlich der Orbit dieses ersten Satelliten der Amerikaner war um 30% höher, als man gedacht hätte oder als man errechnet hat. Und diesen Effekt konnte sich eigentlich niemand so richtig erklären, schon gar nicht Herr von Braun. Und er hat auch mit sehr vielen anderen Wissenschaftlern korrespondiert etc. Die Vermutung ist, dass er nicht Newtonsch ist, also nicht newtonisch. Die Frage ist halt, was genau ist das für ein Effekt, den man da beobachtet hat? Eindeutig, das ist nicht zu widerlegen. Ich meine, man glaubt zwar vielerorts, es sei aufgrund von Fehlberechnungen, aber ja, 30%. Und dann das Ganze knüpft auch an sein Buch Dark Mission und Secret Space Program, in dem er natürlich glaubt, dass jener Effekt sehr wohl verstanden wird und inzwischen auch eingesetzt wird. Ist die UFO-Ignoranz politisch motiviert? Diese Frage stellt ein Artikel erschienen auf exopolitik.de. Und das heißt, die UFO-Ignoranz ist eher ein Problem der Politik als eines der Wissenschaft. Zu diesem Schluss kommen zwei prominente Universitätsprofessoren in der August-Ausgabe der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Political Theory. Den Autoren zufolge könnten Regierungen befürchten, dass seriöse UFO-Forschung deren Daseinsberechtigung untergräbt. Es war das erste Mal, dass ein großes politisches Wissenschaftsmagazin einen Artikel über den Umgang mit dem UFO-Phänomen veröffentlicht hatte. Und die Kontroverse in der akademischen Welt ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Und ich möchte sogar noch was draufsetzen. Ich glaube auch, dass die sogenannte freie Energie ganz sicher nur ein politisches Problem ist, denn es gibt schon dermaßen viele sehr gute alternative Ideen, dass ich mir auch noch nicht erklären kann, warum das nicht umgesetzt wird, politisch, wirtschaftlich. Somit wohl auch das UFO-Phänomen, denn es ist nicht davon auszugehen, dass diese Dinge mit Benzin betrieben werden. Clouds that look like breasts, so der recht ungewöhnliche Titel eines Artikels auf BBC Online. Mamatus-Wolken sind da zu sehen und werden da besprochen. Die kamen ja auch in der letzten Sendung vor. Da ging es um das leidige Problem der sogenannten Chemtrails. Und ein Bild dieser kurzlebigen Wettererscheinung sagt wie so oft mehr als 1000 Worte. Ja, McKinnon wird laut einem Artikel auf exopolitik.de vorerst doch nicht ausgeliefert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Auslieferung des britischen UFO-Hackers Gary McKinnon zunächst gestoppt. Bis zum 29. August um Mitternacht behält sich das Gericht Zeit vor, um seinen Fall zu prüfen. McKinnon war in den Jahren 2000 bis 2002 in zahlreiche Computernetzwerke des US-Militärs und der NASA eingedrungen und dort nach einigen Angaben auf Beweise für die Vertuschung von UFOs gestoßen. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass man den Mann nicht ausliefert. Also morgen, oder eigentlich heute wird das ja entschieden. Und denn man sollte vielleicht überlegen, ob man nicht nur nicht einsperrt, sondern ihn vielleicht sogar zum Ritter schlägt. Ja, auch die Arktis tut nicht, was man von ihr erwartet. Sie schmilzt offenbar nicht. Die Website Schall und Rauch berichtet da, die arktische Schmelze ist praktisch abgeschlossen für dieses Jahr, denn der Sonnenstand ist bereits knapp über den Horizont und wird in 5 Wochen für die Winterzeit ganz verschwinden. Keine der überdramatischen Vorhersagen sind eingetroffen. Und vielerorts vermutet man jetzt sogar das Gegenteil, nämlich, dass wir vor einer neuen Mini-Eiszeit oder auch nicht so mini stehen. Sonnenaktivität, vielleicht die einigen oder anderen schon gehört, relativ niedrig, sieht man auch am Solarmonitor von der Startseite aus. Und es korreliert recht gut mit den Durchschnittstemperaturen auf der Erde, mit dem sogenannten Klima. Obwohl dieser Effekt natürlich in der derzeitigen Diskussion, wo vor allem CO2 vorkommt, praktisch völlig außen vor gelassen wird. Eine sehr interessante Website, auf die ich noch hinweisen möchte, The Electric Sun, beschäftigt sich in mehreren Aufsätzen bzw. in mehreren Essays und Artikeln mit der elektrischen Natur der Sonne. Also es wird allerorts spekuliert über, wie unsere Sonne denn nun wirklich funktioniert. Ja, so viel zu den Crop FM News. Alles, was ich hier vorgelesen habe, ist von der Startseite aus verlinkt, beziehungsweise wenn man sich das Ganze in der Past-Show-Sektion anhört, wenn man die Sendung maximiert, also auf mehr klickt, dann oben bei den Icons auf das News-Icon klicken und man sieht alle News, die eben zu dieser Sendung aktuell war. Sehr praktisch, falls man einen dieser Artikel nachlesen möchte. Und den mit von Richard Hoagland über von Brown's 50-Year-Old Secret, jedem, der der englischen Sprache mächtig ist, sei ans Herz gelegt. Hat unser Muttergestirn ein Herz aus Eis? So der Titel eines Artikels in der September-Oktober-Ausgabe des Magazins Raum und Zeit, das ich hier vor mir liegen habe. Am Cover sieht man eine halb eingefrorene Sonne. Und der Autor Matthias Hertl ist heute live zu Gast bei mir. Geboren am 3.12.1960 in Görlitz, absolvierte Matthias Hertl die Grundschule, an die sich der Besuch einer polytechnischen Oberschule anschloss. Ursprünglich wollte er Kampfpilot werden, aber durch ein einschneidendes Erlebnis veränderte sich mit 18 Jahren seine ursprünglich positive Einstellung gegenüber dem Kommunismus genau ins Gegenteil. Der Autor avancierte zum aktiven Widerständer und wurde 1982 zum ersten Mal 4 Monate politisch inhaftiert. Wieder auf freiem Fuß nahm er seine Widerstandsarbeit sofort wieder auf, das passt zu ihm, soweit ich ihn bisher kennenlernen konnte, und wurde wenig später abermals verhaftet. Diesmal wurde er in der berüchtigten JVA Bautzen politisch inhaftiert. Aus Gründen, die der Autor noch nicht eruieren konnte, wurde er nach 8 Monaten aus der Haft entlassen und gezwungen, sein Heimatland innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Andere wollen unbedingt raus, er wurde gezwungen. Aber in der BRD angekommen war er natürlich völlig mittellos und so entschloss sich Matthias Hertl 1984 in die französische Fremdenlegion einzutreten. Während der folgenden 10 Jahre war er bei vielen Operationen, unter anderem dem ersten Golfkrieg, Desert Storm, dabei. Und zwar im aktiven Kampfeinsatz und wurde mehrfach leicht und einmal schwer verwundet. Matthias Hertl wandelte sich, geprägt von den massiven Eindrücken und Ereignissen, die er hatte, das glaube ich, wandelte er sich also vom impulsiven Draufgänger zu einem ruhigen und sehr nachdenklichen Menschen, der sich heute nichts sehnlicher wünscht, als dass alle Menschen glücklich und zufrieden miteinander leben möchten. Mögen, hört, hört. Das wünschen wir uns hoffentlich alle. Nach seiner Heirat 1996 wurde 1997 seine Tochter Jessica Romina geboren. Und da Matthias Hertl in der DDR nicht studieren durfte, fing er 1997 an, sich autodidaktisch zu bilden, wobei er mit der Zeit eine ganz eigene Art zu denken und zu schreiben entwickelte. Das erste Buch des Autors, Das Geheimnis unserer eiskalten Sonne, erschien im Jahr 2006 im Freien Falken Verlag. Und ich habe sie auch vor mir liegen. Und es ist in der Tat eine sehr eigene Art zu schreiben, die da und zu umzudenken, die er da betreibt und entwickelt hat. Und er betreibt da stellenweise meiner Meinung nach regelrecht Wissenschaftsanarchie. Aber das kann ja durchaus spannend sein. Vor einigen Jahren stieß ich beim Lesen des Buchs Unsere sinnlose Arbeit von Viktor Schaberger auf eine Aussage, die mich seitdem nicht mehr so richtig losgelassen hat, nämlich er behauptet eigentlich so in einem Nebensatz, dass die Sonne in ihrem Inneren eigentlich kalt sein müsste und nicht 16 Millionen Grad hat, wie man das allgemein annimmt, wie man das errechnet hat. Also basiert immer auf einem Modell der Sonne, dass da immer eine heiße Fusion abläuft und das passiert nach unserem derzeitigen Kenntnisstand bei 16 Millionen Grad. Dann kann also diese Elektronenhülle durchbrochen werden und Wasserstoff schmilzt zu Helium, fusioniert zu Helium. So stellt man sich es halt vor und ja, Viktor Schaberger behauptete das genaue Gegenteil und das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Und schließlich entdeckte ich dieses Buch und war natürlich sehr erfreut. Habe es damit Spannung erwartet und beim Lesen dann so ziemlich alle möglichen Phasen durchlaufen. Mich aber dann doch entschlossen, dieses Interview zu machen, denn Matthias Hertl macht da meiner Meinung nach einfach seinen Prozess, seinen persönlichen Prozess der Wahrheitsfindung öffentlich. Wahrheitsfindung, wenn man so will. Und denkt in seinem Buch einfach laut über Dinge nach, die wir längst nicht mehr hinterfragen. Und einiges von dem Gesagten ist meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich beweisbar, beziehungsweise vielleicht sogar widersprüchlich, aber so ein Ausflug kann auf jeden Fall sehr inspirierend sein. Und deshalb geht es ja einfach gleich weiter mit Matthias Hertl und seinem Buch, beziehungsweise seinen Thesen über unsere eiskalte Sonne. Ja, das Geheimnis unserer eiskalten Sonne. Um das geht's heute und mein Gast Matthias Hertl ist auch schon in der Leitung. Hallo.
Hallo, Tarek.
Hallo. Ja, freut mich, dass wir heute ein bisschen plaudern über Ihre Theorien und über ja verschiedene sehr interessante Männer, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Darunter natürlich kein Unbekannter auf dieser Sendung, nämlich Viktor Schauberger. Und der ist, glaube ich, unserer beiden, naja, bei Ihnen ist es ja Ihre Tochter mit Ihren Fragen und bei mir war es aber auch der Ausgangspunkt, dass mich das überhaupt irgendwann einmal fasziniert hat, diese Idee, dass unsere Sonne vielleicht im Inneren ganz naturrichtig kalt sein könnte. Also mir gefällt sowas einfach, weil es so völlig gegen alle wissenschaftliche Vernunft ist und dennoch irgendwie spannend klingt. Ja, vielleicht fangen wir am Anfang an mit bloß zu Ihrer Biografie. Also ich habe sie vorher jetzt kurz vorgelesen und Sie hatten also ein einschneidendes Erlebnis mit ungefähr 18 Jahren und dabei haben Sie sich quasi vom Kommunismus abgewandt. Darf man fragen, was genau da passiert ist?
Ja, Tarek, genau. Ja, mein Leben, also da könnte man vielleicht die ganze Sendung füllen.
Ja, ja, ich weiß. Ja,
aber, soll ich mal ein Buch drüber schreiben?
Aber ein bisschen was möchte ich zumindest
biografisch. Ja, klar, sein. Kann man fragen. Das war wie folgt, ich habe damals einen Bekannten gehabt und der war im KZ gesessen, also früher, Buchenwald, und war also ein sogenannter Erzkommunist. Und ich will das ein bisschen kurz fassen, dem ist jedenfalls der Kragen geplatzt in meiner Gegenwart. Er hat also ganz klar deutlich gemacht, dass das System, dass also in dem kommunistischen System alles verkehrt läuft, von vorn bis hinten. So, das hat mich damals sehr erstaunt, weil ich eben dachte, auch wir waren ja dementsprechend erzogen worden, dass alles easy ist, es läuft alles gut. Und das hat mich dann dazu veranlasst, komplett umzudenken und auch umzuschwenken. Und ich habe dann regelrecht den Kampf gegen das System aufgenommen in dem Augenblick. Erstmal im Kopf und später dann auch bin ich direkt zur Tat geschritten.
Okay, das heißt, also ich kann mir das gut vorstellen, oder ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, aber was man jetzt so weiß, ist natürlich das kommunistische System auch in sich zusammengebrochen, weil die Leute einfach die Nase voll gehabt haben, ne? Nicht nur, genau, weil es auch wirtschaftlich irgendwie nicht
funktioniert. Das war eben so ein Aha-Erlebnis, das ich damals hatte, weil ich hätte nie gedacht, dass der Mann, ausgerechnet dieser Mann, so über das System schimpfen würde.
Ja. So, ja, das kann man schon vorstellen,
dass der gesagt, dafür haben wir damals nicht getarbt und auch nicht gelitten, ne? Für diesen, auf Deutsch gesagt, Mist, der heute hier abläuft in dem Land. Ne? Also es hat mir ganz weit die Augen geöffnet und ich habe damals eben wirklich mein erstes einschneidendes Erlebnis gehabt in der Hinsicht, ja.
Sie waren auch bei Desert Storm dabei.
Später dann. Ich habe ja damals auch Probleme bekommen, wo ich eben angefangen habe, mich gegen das System zu stellen, bin mehrfach verhaftet worden, inhaftiert worden. Wurde dann des Landes verwiesen, musste binnen 24 Stunden das Land verlassen. Bin dann im Westen angekommen, mittellos, keine Verwandten, nichts. Wusste nicht, was ich tun sollte und bin dann in meiner Verzweiflung zur Fremdenlegion gegangen. Wobei ich sagen muss, ich habe einen militärischen Hintergrund, das heißt, ich stamme aus einer Offiziersfamilie. Und es lag mir damals auch im Blut, liegt mir immer noch im Blut, aber es hat sich später geändert. Also bin dann damals zur Fremdenlegion gegangen. Und nach einigen Hin und Her, die hatten natürlich Angst, dass ich ein besonders geschickter Spion der Staatssicherheit bin, haben die mich natürlich dort durch ihren Geheimdienst 14 Tage lang durchgequetscht, aber dann hat es geklappt und ich war drin und war dann 10 Jahre dabei. Stimmt, ja, ich war bei Desert Storm unter anderem dabei, ja.
Okay, das kann ich mir vorstellen, war ziemlich, ja, wie war das? Kennen Sie?
Wie das war?
Ja.
Desert Storm selbst, das war ja bloß eine kurze Affäre, ging ja gerade mal 4 Tage lang.
Ja, okay, aber doch ziemlich intensiv, nehme ich an, oder?
Bitte?
Ziemlich intensiv, oder, das Ganze?
Ja, es war sehr intensiv, ich habe überhaupt nicht geschlafen in der ganzen Zeit. Das ist auch normal, weil man dermaßen unter dem Adrenalinschub steht, dass man sowieso kein Auge zubekommt, selbst wenn man es versuchen würde.
Es gibt ja sehr viele Gerüchte, ich muss das jetzt irgendwie fragen, dass man da auch sehr weit fortgeschrittene psychotronische Waffen eingesetzt hat. Haben Sie da irgendwas davon mitgekriegt?
Ich habe es selber erlebt. Ich war ja bloß mit meiner Eskadron unterwegs, Panzer-Eskadron. 100 Legionäre, 12 Panzer und alles, was noch drumherum dazugehört. Wir haben am zweiten Kriegstag haben wir über 7000 Gefangene gemacht. Also es war nicht normal. Die Iraker waren total fertig und wir haben uns auch damals gefragt, woher, wieso, wieso sind die so alle? Was ist mit denen los? Weil die sind ja doch zumindest mal die Offiziere kriegserfahren gewesen. Das war ja, die haben ja Irak-Iran-Krieg gehabt, die ging ja bald, ich glaube, 10 Jahre lang oder was. Das waren doch kriegserfahrene Leute und dass die so fixen alle waren, das hat uns damals schon verwundert. Und wir haben auch einige andere Dinge noch erlebt, die sehr eigenartig waren.
Okay. Was auch irgendwie in Ihrer Biografie auffällt, ist, dass Sie zuerst also inhaftiert wurden, das zweite Mal, und in dieser Korrekturanstalt der DDR und dann gezwungen wurden, das Land zu verlassen, was ja der Traum vieler Bürger damals war. Und Sie wissen bis heute nicht, warum?
Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und es war auch nicht mein Traum, ich wollte ja nicht weg.
Ja. Also aber andere haben davon geträumt.
Spielen, dass ich unbedingt in die BRD will, was sich heute ja bestätigt hat, weil ich bin ja vom Regen in die Traufe gekommen gewissermaßen. Es ist ja kein Unterschied zwischen beiden Systemen. Im Endeffekt ist es dasselbe, bloß da bin ich auch erst später drauf gekommen. Nee, ich wollte da nicht rüber, um Gottes Willen, aber das ist so entschieden worden. Ich glaube, die wollten mich einfach entfernen, weil ich habe denen zu viel, auf Deutsch gesagt, Terror gemacht. Ne? Die wollten mich einfach loswerden.
Okay, naja, Sie waren sehr renitent, also kaum heraus zum ersten Mal, gleich wieder weitergemacht und,
ja. Genau. Würde auch zu weit führen, wenn ich hier die ganzen Aktionen aufzählen würde, ja, die ich da alle gestartet habe, aber waren schon ein paar heftige Sachen dabei, ja.
Ah, ja.
Also ganz wie es meinem Naturell halt entspricht, ich war schon immer einer, der gegen den Strom geschwommen ist. Und bin immer angeeckt und ecke heute noch an, aber das ist halt mein Naturell, kann ich nichts dagegen machen.
Und wie die von Schaberger beobachteten Forellen, die Flucht nach vorn.
Genau.
Na gut, eigentlich geht es ja heute um ihre Gedanken, die Sie sich dann gemacht haben. Also ab 1997 haben Sie begonnen, sich autodidaktisch weiterzubilden und haben da in der Tat ein eigenes Weltbild eigentlich entwickelt, in dem wir eben nicht um eine heiße, sondern um eine kalte Sonne kreisen. Und da gibt es auch ein Buch, das ist verlinkt. Ich habe es gelesen und wie schon erwähnt, da gab es einige Stellen, wo ich mir echt gedacht habe, da irrt er sich jetzt einfach. Aber andererseits gibt es sehr viele Dinge, die Sie da aufwerfen, sehr viele Fragen, die Sie da stellen, die interessant sind. Also so bin ich da so hin und her gerissen gewesen, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es gut, Dinge zu hinterfragen und wenn man sich irrt, kommt halt vor. Vielleicht können Sie ja mal darlegen, warum Sie glauben, dass die Sonne kalt ist.
Also wie? Ja gut, es ging ja los, muss nochmal von vorne anfangen. Also die ursprüngliche Frage kam ja von meiner Tochter, erstaunlich, aber war.
Genau, eigentlich die Frage.
Geweckt und man sollte immer gut auf seinen Kindern zuhören, weil die können ganz erstaunliche Dinge hervorbringen. Meine Tochter ist halt eine Leseratte, die liest sehr viel und hat dann irgendwas über das Universum gelesen, hat sich ihre Gedanken gemacht und kam dann eben und hat gefragt, Papa, warum ist denn das Universum so dunkel, wenn da draußen doch so viele Sonnen sind? So, natürlich ist mir der Widerspruch in dem Augenblick auch sofort bewusst geworden und ich konnte meiner Tochter daraufhin nicht antworten, war mir unmöglich. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich habe dann halt angefangen zu recherchieren und war damals auch gerade sehr mit Schauberger beschäftigt. Ich besitze alle seine Texte und war damals eben gerade da richtig drin. Und dann bin ich eben über die Stelle bei Schauberger gestolpert, wo er eben dann sagt, sinngemäß, oder ich habe es auch irgendwo hier, ja genau, ich will es doch nochmal zitieren. Und über allem steht seit Anbeginn die Sonne und sieht mit eisigem Schweigen diesem wahnsinnigen Tun und Treiben der Menschen zu, die da meinen, und könnte es bei ihrer unmittelbaren Einstellung dann auch anders sein, sie sei ein Glutball. So, das war das erste Aha-Erlebnis. Weil wenn der gute Schauberger, der in meinen Augen ein genialer, absolut genialer Mensch war, wenn der das geschrieben hat, dann musste da was dran sein. Das heißt, was mich schon fasziniert hat, war auch, wie Schauberger das mit einer solchen Selbstsicherheit herübergebracht hat, dass dass mir eigentlich klar war, wenn er meint, es kann kein Blutball sein, dann kann es ja nur das Gegenteil sein. Und das hat er ja immer wieder gesagt, es ist ja immer andersrum. Ihr müsst es immer versuchen, andersherum zu sehen.
Also, wenn ich da kurz, also mir ist es auch so ähnlich gegangen. Also ich habe dieses Buch gelesen und muss zugeben, ich habe kaum was verstanden. Also vielleicht so 20%, denn der Mann entwickelt eine eigene Sprache, Kohlenstoffe, die sich aufwerten und so weiter. Genau. Nicht leicht, nicht leicht. Und so in einem Nebensatz eigentlich so plötzlich diese Sache mit der kalten Sonne und da, es ist so richtig so, was meint er da? Sehr spannend. Und ja, wie Sie sagen, er hat das Naturrichtige ist ihm, dass alles sich zur Kälte hin bewegt und er hat ja aus diesen Erkenntnissen auch tatsächlich brauchbare Dinge und tatsächliche funktionierende Dinge gebaut. Also die Frage ist berechtigt, warum sagt er das?
Genau, warum sagt er das? Das war der Hintergrund. Mir ist es dann auch gelungen, weil Schauberger war ja Autodidakt, so wie ich auch, mir ist es dann auch gelungen, durch einen Zufall einen Gelehrten zu finden, also einen Wissenschaftler, der auch ein Querkopf war, heute überhaupt nicht mehr bekannt und ich weiß auch leider gar nichts über ihn, man kann gar nichts in Erfahrung bringen, und zwar Ludwig Kaul, der eben auch ein sehr wunderbares Buch geschrieben hat, Atomenergie und Weltallkräfte. Und das, meiner Meinung nach, war ein Atomphysiker. Und dieser Physiker, also Physiker war auf alle Fälle, der hat so ähnliche Fragen gestellt wie Schauberger. Und er ist auch zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen. Und man konnte direkt in seinem Buch richtig gut zwischen den Zeilen herauslesen, dass er davon ausgegangen ist, dass eben nur eine Strahlung von der Sonne ausgesandt wird und diese tatsächlich erst auf der Erde sich in Wärme und Licht manifestiert. Also dass Wärme und Licht erst auf der Erde entstehen. Durch einen Umwandlungsprozess. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wir unterliegen alle einer optischen Täuschung. Denn wir vermeiden, Licht zu sehen, das von der Sonne kommt, und sehen doch erdeigenes Licht. Schauberger würde sagen, erdurgezeugtes Licht, um es mal so auszudrücken.
Ja, das heißt, darum geht es auch sehr, also weite Teile Ihres Buches handeln eigentlich von einer sehr alternativen Sichtweise über die Frage, was ist Licht? Sie nennen es jetzt Sonnenenergie oder also Energie, die dort abgegeben wird. Da ist mir nicht ganz klar, was jetzt der Unterschied zwischen elektromagnetischer Energie, die abgegeben wird, oder Sonnenenergie, aber okay. Und ich meine, wenn man jetzt die wissenschaftliche Analyse von Licht hernimmt, dann ist es, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, bei Weitem nicht so klar, wie man meinen möchte. Man spricht ja nicht zuletzt von der Dualität des Lichts. Genau. Also ist irgendwie so, naja, manchmal ist es wie ein Teilchen, also wie ein Photon, manchmal wie eine Welle. Und daher ist die Antwort auf die Frage, ist es ein Teilchen oder eine Welle, einfach ja. Nämlich beides, ja, das ist irgendwie. Genau, und das ist schwierig zu durchschauen.
Genau, Tarek, das ist das Problem. Die Dualität des Lichtes, da geht es ja schon los. Also das Licht nährt ja die Wissenschaft regelrecht. Mal erscheint es als Teile, als Teilchen, mal als Welle. Das kommt aber auch nur daher, weil, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich versuche es gut zu erklären. Es kommt daher, es kommt halt immer darauf an, was hat man gerade davor aufgebaut. Das heißt, welche Apparatur, welche Optik, welchen Spiegel benutzt man. Genau das ist auch das Problem, was man dann, wird bestimmt noch kommen, die Fragen, warum sieht man zum Beispiel durch das Hubble-Teleskop die Sterne oder ähnliches. Das ist eben immer, weil diese sind ja immer zwischen der Strahlung und dem menschlichen Auge oder in diesem Fall an der Kamera oder was auch immer, es sind immer Optiken, irgendwas ist immer dazwischen. Und deswegen wird der
Charakteristik. Moment, das stimmt nicht ganz, weil wenn ich jetzt in den Sternenhimmel schaue, dann ist da nichts dazwischen. Also keine Optik.
Genau, da ist nichts dazwischen. Ja. Das stimmt, das sehen wir.
Ja.
Das sehen wir, aber auch bloß weiß.
Auch bloß weiß?
Ja, genau, wir sehen alle Sterne nur weiß mit bloßem Auge.
Das ist richtig.
Oder Wissenschaft also,
naja, manche funkeln.
Also. Gut, ich weiß
ja, das stimmt eigentlich nicht. Entschuldigung,
momentan.
Einspruch, es gibt einige Sterne, die sind nicht weiß, die erscheinen fast rötlich. Zum Beispiel im Sternbild des Orion, ich glaube der links oben, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ja, sie sind nicht alle weiß.
Hm?
Ja. Kurze Zwischenfrage noch. Walter Russell, sagt Ihnen der Autor etwas?
Sagt mir etwas, aber ich habe mich nicht großartig damit beschäftigt.
Okay, der hat mich ein Buch geschrieben, Geheimnis des Lichts. Das regt da gerade ein Hörer an und könnte mir vorstellen, dass das, der war auch übrigens, also war schon mal Thema dieser Sendung und passt sehr gut zu Schauberger, also vielleicht ja eine neue Spur. Aber wir sind da jetzt mittendrin eigentlich im Thema, nämlich Sie sagen also, das Licht entsteht in der Atmosphäre durch den Sauerstoff. Das ist eigentlich einer der Kernaussagen Ihres Buches auch.
Genau.
Was bedeutet das jetzt genau?
Ich bin auch nicht sauer drauf gekommen. Und da gab es auch genügend Andeutungen bei Schauberger und dann auch wieder bei Ludwig Kaul, dass es so sein soll. Ich meine, ich habe ja nur eine Hypothese aufgestellt. Das ist ja ganz klar. Ich bin auch kein Wissenschaftler in dem Sinne. Ist ja auch ganz klar. Ich bin nur Autodidakt. Aber habe versucht, dass eben herauszuarbeiten über mein Buch hinweg und einfach mal in den Raum hineinzuschmeißen, einfach mal die Leute aufzuwecken und zu sagen, Leute, versucht mal andersrum zu denken, versucht es mal andersrum zu sehen. Denn es ist ja durch nichts bewiesen, dass in der Sonne eine heiße Fusion ablaufen soll. Das sind auch nur Vermutungen der Wissenschaft und weiter gar nichts. Ne?
Ja, das steht
gar nichts fest.
Also diese 16 Millionen Grad kommen daher, dass man ich bin jetzt kein Physiker etc., aber ich habe das jetzt mal kurz recherchiert. Durch die ausgesendete Strahlung, durch das Spektrum etc. Gibt es dann eine Umrechnungsformel und dann kann man Rückschlüsse treffen auf die Temperatur, die das Objekt haben muss, um solch eine Strahlung, um so ein Licht etc. abzugeben. Das heißt, das sind alles errechnete Werte. Es ist also
genau,
noch niemand
das
hingeflogen.
Das Problem ist, sind errechnete Werte.
Ja, und hat
wir haben ja jetzt das Problem,
Thermometer.
Physik wird nur noch gerechnet, wird nur noch Mathematik angewandt.
Und diese Mathematik basiert auf Modellen und diese Modelle sind Vereinfachungen. Und bis dorthin völlig d'accord, gell? Also,
ja.
Und da ist Fehler drinnen. Das ist fast, eine Vereinfachung ist ein bewusst eingegangener Fehler. Ist einmal ganz klar. Licht zum Beispiel, wenn wir heute von den Maxwell-Gleichungen sprechen, die Beschreibung des Lichts, also der Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung beschreiben, dann sprechen wir eigentlich gar nicht von den Maxwell-Gleichungen, sondern von den Heaviside-Gleichungen. Der hat einfach den skalaren Anteil und andere Dinge weggelassen aus den ursprünglichen Maxwell-Gleichungen.
Da kann man
vierdimensionale Vektoren vor, sogenannte Quaternionen, so hat er sie genannt. Und das war äußerst spannend und wir rechnen eigentlich mit einer vereinfachten Form. Das heißt, selbst dieses Modell der Maxwell-Gleichungen wurde noch weiter vereinfacht. Leider, wie viele sagen. Und ich glaube auch, dass uns da ein bisschen was verloren gegangen ist, das sehr interessant ist. Okay. Modelle und die Temperatur der Sonne, 6000 Grad auf der Oberfläche, errechnet 15 Millionen, 16 Millionen Grad im Inneren, würde jetzt fast sagen, ist höchstens postuliert, weil man vermutet, dass es eine heiße Fusion ist. Auch das, glaube ich, weiß man jetzt nicht, sondern es gibt halt keine andere Erklärung, die man parat hat. Und das heißt, das stimmt nicht ganz. Darauf kommen wir noch. Und deshalb, da kann man nach den bisherigen Modellen sagen, gut, und das Fusion passiert erst bei 16 Millionen Grad, erst dann können diese atomaren Kräfte überwunden werden und die Dinger fusionieren, etc. Also ganz richtig, wir wissen, nach unseren Modellen, die also allgemein anerkannt ist, ist die Sonne heiß, aber ja, einige sind der anderer Meinung.
Genau, so wie ich zum Beispiel.
Genau.
Und nochmal kurz zu der Sonne zurückzukommen, der angeblich heißen Sonne, der angeblich stattfindenden Fusion. Die Sonne soll sich ja in einem Vakuum befinden. So, und da kann das also schon gar nicht sein, dass da etwas explodiert. Da sollen ja ständig gigantische Explosionen stattfinden. Wenn das so wäre, so würde der Glutball schon lange nicht mehr existieren, es würde ihn einfach zerreißen.
Okay, aber wir kommen jetzt ein bisschen, durcheinander. Wir waren jetzt noch beim Licht.
Okay.
Und warum, kommen wir nochmal zurück zum Licht. Ja? Warum sehen wir das Licht der Sonne? Ihrer Meinung
wir
nach?
Wir sehen es auf Erde, weil es in dem Augenblick, wenn die Strahlung eintritt in die Erdatmosphäre, dann entsteht das Licht.
Das heißt, die Sonne sendet selbst.
Das ist eine optische Täuschung. Wir unterliegen einer optischen Täuschung, ist meine Vermutung.
Und eine optische Täuschung, die jetzt liegt.
Ist zum Beispiel auch, bin ich auch drauf gestoßen, Johann Wolfgang von Goethe, der Altmeister, von dem ja viele annehmen, er wäre ein Dichter gewesen, das ist ja auch nicht richtig, er war in erster Linie Naturwissenschaftler. Goethe war ja auch ein großer Gegner von Newton. Und Goethe hat es auch wiederum so ähnlich gesehen. Er hat die Teilchen sowie auch die Wellentheorie abgelehnt und da hat zum Beispiel sehr schön erklärt in seiner Farbenlehre, an der er bald 40 Jahre gearbeitet hat und auf die er sehr stolz war, wie zum Beispiel das Himmelsblau entsteht. Das hat mir sehr gut gefallen, weil er damit auch irgendwo indirekt bestätigt hat oder die Vermutungen mir aufkommen lassen hat, dass er weiß, dass das Licht auf der Erde erst entsteht und nicht von der Sonne abgestrahlt wird. Goethe sagt also, dass das Himmelsblau dadurch entsteht, dass wir durch die Erdatmosphäre hindurch in die Dunkelheit des Weltraums hineinblicken und je nachdem, wie die Atmosphäre an dem Tag beschaffen ist, also Luftbeschaffenheit, Wolken und so weiter, sehen wir praktisch wie durch ein Glas hindurch und dann vermischt sich der dunkle Hintergrund mit der Atmosphäre und ergibt das jeweilige Blau, weil das Blau ändert sich ja ständig.
Nein, das bestreitet auch keiner. Also, warum der Himmel blau ist, ist eine interessante Frage. Aber ich meine, das bestreitet das keiner. Es bestreitet auch keiner, dass das Sonnenlicht, von dem ich schon sprechen möchte, durch diese vielen, also durch unsere Sauerstoff, durch unsere Gashülle, die sehr dünne Gashülle, die unsere Erde umschließt, dass es also gestreut wird etc. Und wir daher einen hellen Himmel erleben und keinen dunklen Himmel, oder ja, im Weltraum ist es schwarz. Ne? Das ist alles, also da bin ich d'accord, aber wenn jetzt das Licht der Sonne, und auch im Chat sind da jetzt einige verwirrt, wenn jetzt das Licht der Sonne rein durch unsere Lufthülle entstehen soll, ja, also kann jetzt durch den Sauerstoff, der ungefähr, glaube ich, jetzt 20% ausmacht, in der Luft, hoffentlich, dann müsste es ja im Weltraum völlig dunkel sein und ich könnte im Weltraum die Sonne ja nicht sehen, aber das ist ja offenbar nicht so.
Ja, offenbar.
Naja, offenbar, weil wir haben Aufnahmen von der Sonne, wir haben einen SOHO-Sonnenbeobachtungssatellit, der Bilder schießt von der Sonne, ist verlinkt von der Startseite. Wie macht er die?
Ja, ich habe ja schon gesagt, es ist ja immer die irdische Technologie, die da im Spiele ist und uns diese Bilder übermittelt. Des Weiteren ist nicht ganz klar, ob uns die NASA da wirklich einwandfreie Sachen liefert. Man darf ja nicht vergessen, die NASA untersteht im amerikanischen Verteidigungsministerium. Es ist ja keine zivile Einrichtung. Und ich glaube, es ist auch den Zuhörern bekannt, dass da mit Sicherheit viel verdeckt wird und alles Mögliche vertuscht wird.
Ja, schon, aber ich kann der NASA viel unterstellen von mir aus, aber dass sie verheimlicht, dass die Sonne eigentlich dunkel ist, das ist ein bisschen weit gegriffen. Ich meine, und das ist nicht nur die NASA, das müssten auch alle anderen Weltraumorganisationen.
Na, Moment, die Sonne selber ist nicht dunkel, also das sage ich ja auch.
Sondern?
Die ist nach wie vor hell, sie hat ja eine eigene Atmosphäre, also davon gehe ich ebenfalls aus. Auch die Sonne besitzt eine eigene Atmosphäre und sie stellt auch ihr eigenes Licht her.
Ja, aber was heißt das jetzt? Und warum sieht man jetzt die Sonne dann im Weltraum? Aufgrund ihrer eigenen Atmosphäre, oder wie? Oder?
Ja.
Ich meine, das ist schon einer der Kernfragen auch in Ihrem Buch, ne? Deshalb muss ich da ein bisschen drauf herumreiten, weil das ist ja das, was, glaube ich, sehr viele verwirrt und auch mich sehr verwirrt hat beim Lesen.
Ja, das ist klar. Mein Buch verwirrt viele, das ist auch klar.
Ja, aber deshalb müssen wir das ein bisschen genauer noch erläutern. Ich meine, wie genau, was passiert mit dem Licht von der Sonne bis zur Erde? Können wir das nochmal, diese Strecke genau durchgehen in Ihrem Modell?
Ja, also erstmal ist ja kein Licht vorhanden. Das Einzige, was die Sonne halt aussendet, ist Energie, eine sehr starke Energie. Diese durchquert den Weltraum und ich bin der Meinung, über einen Äther, weil eine Strahlung benötigt, auch wenn es eine Strahlung ist, benötigt ein Medium, um übertragen werden zu können.
Naja, deshalb wahrscheinlich auch die vierdimensionalen Vektoren in Maxwells ursprünglichen Gleichungen vielleicht.
Genau.
Aber okay.
Genau. Einstein hat ja damals 1905 den Äther praktisch abgeschafft, was wohl ein großer Fehler war, denn dann kam es ja zum absoluten Stillstand danach. Man konnte fast nichts mehr erklären, weil über den Äther ist alles erklärbar. Man kann erklären, wie Strahlungen übertragen werden. Und in dem Fall ist es ganz einfach, es ist ein Medium und überträgt die Strahlung bis zur Erde. So, in dem Augenblick, wenn die Strahlung in unsere Erdatmosphäre eintritt, dann wird der Luftsauerstoff aktiviert. Es ist Geschehen der Prozesse, Schauberger hat es auch erwähnt, es wird praktisch die Strahlung transformiert, es wird umgewandelt, einmal in Licht und einmal in Wärme.
Okay. Das heißt, die...
Ich versuche es immer ganz einfach zu erklären, so wie ich es auch selber begriffen habe, oder... Denke,
ja, aber das genau an der Erklärung verstehe ich nicht, warum, wie Wingman zum Beispiel ganz richtig fragt, warum dann zum Beispiel Astronauten diese Schutzvisiere tragen müssen am Helm. Wenn
warum? Die Astronauten befinden sich ja auch in der Atmosphäre. Ihr ganzer Raum, Ihr Anzug ist ja mit Sauerstoff gefüllt, also praktisch nichts anderes als wie mit Luft.
Ja, schon, aber das ist ja viel weniger als die Lufthülle der Erde, die zwar verglichen mit dem Durchmesser sehr dünn ist, aber dennoch. Ich meine, ist das jetzt von der Quantität völlig unabhängig, dieser Prozess? Na, und vor allem, was dann halt auch noch dazu kommt, ist, die Sonnensteine treffen ja außen am Helm auf und da ist kein Sauerstoff.
Mhm.
Ja. Warum musste man das Raum... Ich meine, da gibt es einfach Fragen, ja? Also ich würde jetzt, ja. Ich will jetzt nicht in die Enge treiben oder so, aber nur, ich meine, die brennen auch mir auf. Ja, weil, warum musste man zum Beispiel die gut, jetzt könnte man natürlich behaupten, wir waren nie am Mond, aber ich gehe jetzt davon aus, wir waren am Mond und man musste dieses Raumschiff regelmäßig drehen, denn die sonnenzugewandte Seite hat sich extrem aufgeheizt. Das Problem kennt man auch von vielen anderen Satellitenanwendungen und so weiter. Oder vielleicht sehr interessante Frage, wie funktionieren Solarzellen? Wie machen die das?
Ja, also Solarzellen ist vielleicht falsch verstandene Technik, wo wir auch nochmal drauf kommen müssen, überhaupt auf den ganz falschen Weg, den wir bestritten haben in der Technologie, dann würde das alles heute auch überhaupt kein Problem sein, darüber zu sprechen. Solarzellen, es wird umgewandelt. Was wird umgewandelt? Die Energie der Sonne wird umgewandelt, klar. Und da fängt es ja schon an. Die Sonne soll ja eine feurige Erscheinung sein. So, jetzt nehmen wir da als Beispiel das Lagerfeuer. Ist auch eine feurige Erscheinung. Nur kann man vom Lagerfeuer aus, da kann man Lupen davor halten, wie man will. Man kann da nichts vervielfachen. Schon das ist ja genial, dass man die Strahlung der Sonne vervielfachen, verzehnfachen, verhundertfachen, vertausendfachen kann. Von der Kraft her, von der Auswirkung. Funktioniert beim Lagerfeuer nicht. Warum nicht, wenn beides dasselbe sein soll? Beides ist eine feurige Erscheinung. Also ist die Strahlung der Sonne schon etwas ganz Spezielles.
Naja, sie ist vielleicht einfach nur um Vielfaches stärker als das, was von einem Lagerfeuer abgeben wird. Ja, wieder vielleicht einfach mehr. Quantität und nicht Qualität.
Ja, könnte sein, ja. Es ist gut, klar. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sag ich mal ganz ehrlich, und kann natürlich auch nicht alles erklären.
Naja.
Das ist klar, die Fragen, die sich ergeben. Das wäre was für die Wissenschaft, dass die sich mal daran hängt. Die sind da besser ausgerüstet als wie ich, als Privatmann. Ich kann nur versuchen, ich sage ja, über meine Bücher neue Denkanstöße zu geben. Weiterverfolgen müssten das natürlich andere Leute, die da kompetenter sind als ich.
Ja.
Deswegen ist es mir natürlich auch nicht so leicht möglich, solche Fragen, wie Sie sie gestellt haben, zu beantworten. Natürlich komme ich da in Verlegenheit, ganz klar.
Ja gut, aber diese Fragen ergeben sich natürlich automatisch und die ich nehme an, denen werden Sie einfach weiter arbeiten müssen. Ne? Also ich sage mal, das Modell ist einfach noch nicht ganz vollständig oder beziehungsweise, naja.
Genau, und das habe ich auch getan. In meinem zweiten Buch habe ich das nochmal ein bisschen intensiviert. Ich bin da noch tiefer eingestiegen, weil mir das klar war. Das war mein erstes Buch und es war noch nicht richtig, wie Sie schon gesagt haben. Da fehlt noch ein bisschen was und das habe ich dann in meinem zweiten Buch hoffentlich dann geschafft.
Naja, ist ja das so, dass Sie einfach Ihren persönlichen Prozess der Wahrheitsfindung irgendwo öffentlich gemacht haben. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also verstehen Sie mich falsch. Es gibt einfach Dinge in dem Buch, wo ich einfach sage, nein, das ist definitiv nicht so. Dazu gehören zum Beispiel auch die Experimente, die sie anregen. Also das mit dieser Kugel, die dann also...
Ja.
Wollen Sie das kurz erklären vielleicht, diese beiden Experimente? Oder dieses eine, sind eigentlich zwei, ne?
Ja, gut, sind zwei. Mein Gedanke dabei war... Übrigens wird es demnächst dann hoffentlich endlich mal ausgeführt. Ich habe jemanden an der Hand, der hat die Möglichkeiten dazu.
Okay, super.
Ja, und ich werde das dann natürlich auch kundtun auf meiner Internetseite. Mein Gedanke war dabei, ausgehend vom Glühbirnenmodell, was ja meiner Meinung nach Tesla, muss ich noch kurz dazu sagen, Tesla war ja meiner Meinung nach maßgeblich an der Entwicklung der Glühbirne beteiligt, Edison niemals. Das stammt alles von Tesla. Ne? Edison hat immer nur ausgenutzt, was Tesla erfunden hat. Und Tesla war meiner Meinung nach, es war Tesla bewusst, dass er da eine falsche Technologie auf die Beine stellt, die aber funktioniert. Und zu dem Thema müssen wir später nochmal kommen mit der falschen Technik, die funktioniert. Er hat damals mit der ersten Glühbirne ein Miniaturuniversum im Kleinen geschaffen. Ne? Eine Energiequelle, ein Vakuum und eine Strahlung, die dadurch nach außen tritt und dann Licht erzeugt. Das ist nämlich der Hintergrund. Meiner Meinung nach funktioniert es genauso. durch das Feuer des elektrischen Stromes wird also eine Strahlung ausgesandt, durchquert das Vakuum, damals war es noch ein Vakuum, der Glühbirne, durchquert dann die Außenhülle der Glühbirne und hier wird dann wieder Licht erzeugt. Praktisch ein Prozess, wie ich es vorhin gesagt habe, wie die Lichtentstehung meiner Meinung nach geschieht, von der Sonne aus gesehen. Das Modell habe ich dann vertieft und habe mir gesagt, um das nachzuforschen, baut man einfach eine Kugel, egal aus welchem Material, komplett lichtundurchlässig und so weiter, alles, und fügt dann so etwas wie eine Fassung ein, wo man eben so einen Glühdraht hat. Ja. In der Kugel sollte sich dann eine andere Kugel befinden. Und man macht natürlich noch sowas wie ein Guckfenster hinein, um es mal so primitiv zu sagen, dass man hineinschauen kann und sehen kann, was passiert. Dann sollte man also, ich glaube, das Prinzip ist grob verstanden, oder? Tarek?
Bitte? Ja, also...
Ja. Dann sollte man also zwei Versuche durchführen. Erstens mal, in der Kugel befindet sich eine kleine Kugel in der Höhe und die ist praktisch nackert. Da ist nichts, das ist bloß eine Kugel aus irgendeinem Kunststoff, was weiß ich, egal.
Also man hat jetzt so, man hat eine große schwarze Kugel und darin eine kleine schwarze Kugel.
Genau.
Und dann eine, genau. Und dann eine Lichtquelle.
Genau.
Okay, was für eine Lichtquelle ist wurscht? Oder muss
es ist wurscht, weil in dem Augenblick ist es sowieso verkehrt. Wir können ja die Sonne schlecht nachkopieren, geht ja nicht.
Okay, also es ist irgendeine Lichtquelle. Wobei man da, ja, sind wir schon wieder beim Thema, was für Licht und was ist das? Ja.
Nee, nicht Lichtquelle, sondern die in dem Augenblick so etwas wie ein Glühfaden von einer Glühbirne.
Okay, also aber ohne die Birne drumherum.
Genau, ein elektrisches Feuer praktisch erzeugt wird.
Ne? Ja.
So könnte man es beschreiben. Ne? Und dann ist der Versuch ganz einfach, man wird also als erstes eine kleine Kugel im Inneren der großen Kugel anbringen, die praktisch, wie ich schon gesagt habe, nackert ist. Die Energiequelle einschalten, alles verdunkeln vorher natürlich und hineinschauen und schauen, was passiert. Der Hintergrund ist, sieht man jetzt die kleine Kugel im Inneren der großen Kugel. Meiner Meinung nach wird man nichts sehen.
Ja, meiner Meinung nach auch.
Experiment wiederholen und nimmt jetzt eine kleine Kugel, die aber mit einer wie auch immer geordneten Hülle umgeben ist, von mir aus Kunststoff, und darin ganz normalen Luftsauerstoff, ganz normale Luft. Und dann wiederholt man das Experiment. Meiner Meinung nach wird man dann die Kugel sehen.
Ja, es ist jetzt so, ich meine, meiner Meinung nach, im ersten Fall sieht man sie nicht, im zweiten Fall sieht man sie vielleicht, weil sie von dieser Glashülle reflektiert wird. Und wenn Sie von Anfang an eine weiße Kugel nehmen, also diese kleine Kugel nicht schwarz machen, weil schwarze, es ist ähnlich wie mit, na egal, also schwarze Kugel auf schwarzem Hintergrund sieht man ja nicht. Und wenn Sie sie weiß machen, sieht man sie in beiden Fällen.
In dem Falle nicht.
Na, warum? Warum sollte man die weiße Kugel...
Weil der Luftsauerstoff fehlt.
Ja, und?
Ich weiß schon, Sie kommen jetzt darauf, dass mit der Reflexion, ich bin aber der Meinung, dass eben nicht reflektiert wird.
Ja, ich weiß, Sie, das ist eben das. Also Sie leugnen die Reflexion.
Ja,
das ist gut, das ist kühn. Aber es wären ja, ich meine, zum Beispiel im Weltraum oder die Planeten in unserem Sonnensystem zum Beispiel, die reflektieren doch das Licht der Sonne.
Nee.
Nein.
Die erzeugen alle ihr eigenes Licht. Und das ist es, was wir sehen.
Aber wenn sie jetzt keine Sauerstoffhülle haben, wie machen sie das? Haben die jetzt alle Sauerstoffhüllen, jeder Planet in unserem Sonnensystem?
Ich gehe davon aus, ja.
Ja, also der Mond zum Beispiel,
auch.
Da kann man eine recht interessante Beobachtung machen. Normalerweise, wenn also ein Planet mit einer Atmosphäre, wenn ein Stern hinter diesem Planeten verschwindet, dann sieht man den Stern kurz flackern, aufgrund der Brechung durch dieses Medium, das sich da jetzt befindet, zwischen der Oberfläche und dann dem Weltraum. Das ist beim Mond nicht der Fall, weshalb man, und das kann jeder beobachten, mit freiem Auge, beziehungsweise mit einem Fernrohr, ja, daher, ich meine, ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Mond eine Atmosphäre hat.
Meiner Meinung nach hat der Mond schon eine Atmosphäre, aber eben nicht so ausgeprägt wie auf der Erde.
Ja, sie befinden sich da in besser Gesellschaft. John Lear behauptet das zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob Sie von John Lear schon mal gehört hat, der Sohn, der sagt also übrigens auch, dass die Sonne kalt ist. Also ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich es nicht, aber die Geschichte mit dem Licht, das geht mir nicht ein.
Warum soll Hose nicht kalt sein, Tarek.
Moment. Das sind zwei Paar Schuhe. Das ist also auch, im Chat hatte ich da gerade eine Meldung von jemandem. Also, ich finde, also, die Sonne, wie sie jetzt diese Energie erzeugt, die sie da offensichtlich abgibt, nennen wir das jetzt elektromagnetische Energie oder Sonnenenergie, ist mir wurscht, ja. Ist ja nicht wie Chemtrails oder Kondensstreifen. Ja, also, Sonnenenergie, von mir aus nennen wir so, wird abgegeben und entsteht irgendwie. Die Wissenschaft geht davon aus, es ist eine heiße Fusion und da wird es dann schon wieder spannend. Ja? Also lassen wir das Licht jetzt einfach mal weg. Also let's agree to disagree. Ich kapiere es irgendwie einfach nicht. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht der interessanteren Frage der kalten Sonne zu. Das heißt, diese Energie wird also irgendwie erzeugt nach dem gängigen Modell durch heiße Fusion, aber es könnte vielleicht auch kalte Fusion sein, obwohl die funktioniert ja nicht, oder?
Warum soll sie nicht funktionieren?
Ich weiß nicht. Das ist also, gibt's da in Ihrem Buch, beschreiben Sie ein paar Versuche, beschreiben Sie diese Versuche, die viele Menschen, zum Beispiel Eugene Maloff, der leider inzwischen verstorben wurde, wie viele sagen. Eugene Maloff wird Ihnen wahrscheinlich was sagen, oder?
Wie?
Eugene Maloff.
Nein, tut mir leid.
Okay, der Mann hat sich nämlich auch sehr eingehend damit beschäftigt und Michael Glickman ist davon überzeugt, dass er deshalb aus dem Weg geräumt wurde, mit der kalten Fusion nämlich. Also Sie beschreiben in Ihrem Buch andere Leute, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt haben. Das heißt, Wasserstoffatome fusionieren zum Beispiel zu Helium oder irgendwas zu irgendwas anderem. Ist auch interessant, das könnte auch... Es gab ja auch durchaus ein paar Aha-Erlebnisse beim Lesen Ihres Buchs. Das möchte ich wirklich, das gebe ich zu. Zum Beispiel diese Aufbauprozesse, die Viktor Schöpberger beschreibt, wo also Kohlenstoffe zu höherwertigen Kohlenstoffen aufgebaut werden, wobei Kohlenstoffe bei ihm was ganz anderes ist als CO. Das könnte sowas wie ein Fusionsprozess sein, der offensichtlich kalt ist, denn das ist ja das, was passiert im Naturrichtigen.
Genau, richtig.
Also beschreiben wir mal, was hat Sie dazu veranlasst zu glauben, dass kalte Fusion möglich ist? Welche Leute, die da Versuche betrieben haben?
Ja gut, ich bin erstmal, habe mich natürlich, das war auch mein erster Gedanke, der auch der naheliegendste war, erstmal über Schauberger hinweg natürlich, der diese Prozesse so beschrieben hat und die eben immer in einer kühlen, ruhigen Umgebung stattfinden und nicht in einer chaotischen, heißen, bin ich drauf gekommen, dass es eben irgendwas mit der kalten Fusion zu tun haben muss. Was anderes lag auch nicht auf der Hand, weil es muss irgendein Prozess in der Sonne stattfinden, das ist mal klar. Es bleibt eben nur dahingestellt, welcher. Entschuldigung. Die kalte Fusion war also das Naheliegendste und da bin ich dann über wieder einen genialen Forscher gestolpert, und zwar Louis Kerfan, ein Franzose, der in den 1950er bis 1970er Jahren auch wagemutige Thesen in den Raum gestellt hat und auch durch Experimente bewiesen hat. Und da ich ja Gott sei Dank des Französischen mächtig bin, habe ich mir natürlich etliche Bücher von ihm bestellt, gelesen. Und es war schon sagenhaft, was der Mann da mal herausgefunden hat. Es geht also ganz kurz darum, Kerfran hat auch an mannigfaltigen Versuchen nachgewiesen, dass eine Transformation der Elemente, und eine Fusion ist ja nichts anderes, also eine Umwandlung der Elemente in allem, was lebt, stattfindet. Das heißt, im Menschen, im Tieren, im Gras, überall, alles was lebt, wird also ständig durch kalte Fusion sozusagen angetrieben. Es wird alles Mögliche umgewandelt, ohne dass wir oder dass die Wissenschaft bis jetzt verstanden hat, was da überhaupt passiert oder was da überhaupt abgeht. Das schöne Beispiel ist eben, dass Kerfran, den berühmten Hühner, ein paar kennen es vielleicht schon von den Zuhörern, Kerfran hat also seinen Hühnern in seinem Hühnerstall die kalkhaltige Nahrung entzogen, und zwar total. Er hat also die Hühner sozusagen erstmal ein paar Tage hungern lassen, hat ihnen, bis er sicher war, dass sie wirklich praktisch im Körper kein Kalk mehr enthalten ist. Und hat dann einfach wieder Futter neu zugegeben, allerdings ein Klimmerspatel. Und da die Viecher hungrig waren, haben die das gefressen und da war ganz bestimmt kein Kalk drin. Und die haben aber trotzdem schön lustig weiter ihre Eier gelegt und deren Schale besteht bekanntlicherweise aus Kalk. Und daraus hat Kerfran geschlussfolgert, dass in dem Tierkörper ein Prozess stattfindet, der das Element zum Beispiel da in dem Augenblick den Glimmer umwandelt in Kalk. Denn die Hühner haben weiter schön ihre Kalkeier gelegt.
Zwischenfrage. Das ist ein sehr interessantes Experiment.
Ja.
Wie lange hat dann das Experiment fortgeführt? Denn könnte es sein, dass die Hühner dann quasi ihre Kalkreserven aufbrauchen und dann irgendwann einmal doch anfangen, sehr dünnwendig bis keine Eier mehr zu legen? Ich meine, legen die einfach bis in alle Ewigkeit Eier mit kalkhaltigen Schalen, obwohl sie keinen Kalk mehr zu sich nehmen?
Genau.
Oder wirklich?
Das ist so. Weil hat das dann verschiedene andere ähnliche Versuche gemacht, auch Langzeitversuche. Und es ist so, sie wandeln tatsächlich einfach um. Sie wandeln das um. Was sie brauchen, das erzeugen sie.
Das ist erstaunlich, ja?
Ja, das ist ganz erstaunlich. Ja. Und das ist damals sogar seinerzeit zum Nobelpreis vorgeschlagen worden. Aber da haben dann wahrscheinlich gewisse Kräfte das verhindert. Und sehr zu meinem Leidwesen ist zum Beispiel, die ganzen Bücher von Kervoren sind niemals ins Deutsche übersetzt worden. Viele Menschen würde das Thema bestimmt sehr interessieren und es ist total verschütt gegangen. Ich habe auch zum Beispiel, es war auch eine angenehme Erfahrung, eine Leserin hat mir da geschrieben, die irgendwas mit Biotechnologie studiert, die war im letzten Semester und die war vollkommen fassungslos. Die hatte von Kervoren noch nie was gehört. Die hat ihren Professor gefragt nach Kervoren und der Professor kannte den Mann. Aber er meinte nur, sowas wird an deutschen Hochschulen nicht gelehrt, weil das wäre Unsinn.
Ja, Moment, wenn er zum Nobelpreis vorgeschlagen wurde, dann kann es ja nicht völliger Unsinn sein.
Ja, eben. Ah. Aber es wird halt beiseite geschoben, das interessiert mich. Also wie gesagt, die war richtig fassungslos, weil das war ihr Studiengebiet und die hat gesagt, das kann nicht sein, dass ich in dem ganzen Studium, das über 6 Jahre geht, kein Wort von dem Mann gehört habe. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja. Erik schreibt da im Chat, Vegetarier haben ja auch B12. Interessanter Einwurf. Also ich nehme mal an, B12 kommt nur wahrscheinlich nur im Fleisch vor oder in Vitaminpräparaten.
Ja.
Und wir erzeugen das dann irgendwie. Na gut, das ist jetzt ein Vitamin. Das ist wieder eine andere Geschichte wahrscheinlich. Aber da bin ich natürlich völlig jetzt im Dunkeln und kann natürlich nicht.
Moin.
Aber das, weiß ich nicht, das ist ein gutes Beispiel. Denn Kalzium ist ja ein Element, ja. Aber B12 ist ja ein komplexes Molekül.
Ja.
Also das eine ist ein Atom und das andere ist wirklich was anderes. Also wie jetzt Hühner Kalzium erzeugen können, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wie wir jetzt B12 erzeugen, glaube ich, hat jetzt wenig, keine Ahnung. Aber das ist jetzt für mich nicht so, weist für mich nicht so in die Richtung von das Ding, der Fusionsprozess stattfindet, eine Elemente-Umwandlung. Denn wie das Wort schon sagt, es muss sich um Elemente handeln. Es muss am Ende ein Element rauskommen, was Kalzium ist. Und das ist wirklich eine interessante Frage. Wie machen die das?
Genau. Gute Frage, ja.
Und die Antwort ist jetzt also, dass... welche Antwort hat er gegeben, der Herr Kerfran?
Dass also solche Umwandlungsprozesse überall und ständig stattfinden. Und zwar eben unter kühlen Temperaturen, ist klar.
Ja, also Hühner haben nicht 15 Millionen Grad. Und
genau. Die Hühner sind nicht glühend heiß, sondern haben eine ganz normale Temperatur.
Ja.
Und trotzdem finden diese Umwandlungsprozesse statt.
Ja, das ist schon spannend. Na gut, das heißt, das war also mein Hinweis, dass Elemente-Umwandlung, jetzt kann man, nehme ich an, postulieren, das ist Fusion, dass die irgendwie passiert, aber dann gab es ja noch andere, die ebenfalls da interessante Beobachtungen machten, wie sie in ihrem Buch ausführen. Können wir darüber noch ein bisschen sprechen?
Moment, ich habe mir gerade was aufgeschrieben.
Okay.
Mir ist gerade wieder was durch den Kopf geschossen. Nochmal zurück, Tarek, jetzt, ja.
Also, das Rad hat immer weiter bei Ihnen, das ist gut.
Ja, mir ist gerade jetzt was, ich muss dann immer gleich aufschreiben.
Ja, das kenne ich. Aber jetzt, wir waren jetzt gerade bei weiteren Versuchen in Richtung Kerfran, richtig, aber dann noch weitere Versuche in Richtung kalter Fusion.
Ja.
Da beschreiben Sie ja bei einem Buch.
Genau, ich habe da ein paar Recherchen im Internet durchgeführt und habe das dann auch nochmal aufgeführt in meinem Buch, dass es eben Forschern gelungen ist, Wasserstoffatome in einer kühlen Umgebung, ich kann das jetzt gar nicht so aus dem Kopf heraus beschreiben, da ist ja ziemlich hochwissenschaftlich gehalten, dass es ihnen auf alle Fälle ebenfalls gelungen ist, in einer man kann schon sagen, kühlen Umgebung eine kalte Fusion zum Wirken zu bringen. Angeblich sind diese Experimente aber niemals nachgemacht worden oder nachgestellt worden. Wobei ich allerdings hier auch wieder vermute, dass da wieder gewisse Kräfte gewirkt haben, die da wohl was dagegen hatten. Ich hoffe aber, dass das wieder nochmal in Belebung kommt. Und anscheinend tut sich momentan da auch wieder was auf diesem Sektor. Müssen wir einfach mal beobachten.
Also ein Beispiel, das Sie dann in Ihrem Buch nennen, ist an der Purdue University in Indiana. Und dort ein Physiker, der da tätig ist, namens Rushi Taleyakhan. Der also eine Forschergruppe angeführt hat und die hatten da ein umstrittenes Experiment, bei dem also Anzeichen für eine Kernfusion in einer Flasche mit radioaktivem Aceton beobachtet wurden. Und darüber wird im Fachmagazin Physical Review E in einer kommenden Ausgabe wurde da offenbar berichtet. Und dann nennen Sie noch ein paar andere Beispiele. Wie gesagt, Eugene Maloff ist ein weiteres Beispiel. Das heißt, es gibt sehr wohl, ich meine, schade, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr auf diesen Aspekt eingehen, weil der, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn man eine kalte Sonne postuliert. Aber können Sie da noch jetzt noch ein paar Beispiele nennen oder war es das?
Ja, klar. Wenn wir uns jetzt diesem Phänomen zuwenden, eine kalte Fusion, Schauberger hat ja mal gesagt, zum Beispiel nehmen wir mal das Wasser. Das Wasser ist ja nur ein guter Stoff, um das zu erklären zu können. Wasser hat ja immer das Bestreben, 4 Grad Celsius zu erreichen, also die ideale Temperatur für Wasser.
Der sogenannte Anomaliepunkt.
Genau, der sogenannte, und da sind wir schon dabei, der sogenannte Anomaliepunkt, denn die Physik versteht ja überhaupt nicht, was Wasser ist, und deswegen ist Wasser eine Anomalie.
Ja, ist ein bisschen kühn, muss ich sagen, ja? Eine kühne Behauptung.
Was ist kühn?
Kühn, also das Anomaliepunkt irgendwo zu nennen, oder wo ist.
Genau, das ist schon, also kühn ist noch untertrieben, weil das Wasser existiert nun mal, es ist nun mal da, es ist auf der Erde.
Ja, genau. Also,
und nicht nur auf der Erde, sondern es ist das Wichtigste überhaupt im gesamten Universum, so wie es jedenfalls aussieht. Und dann sich da hinzustellen und zu sagen, es ist eine Anomalie, das ist wirklich kühn, ja.
Naja, zumindest bei 4 Grad, egal. Das heißt.
Und Wasser ist eben ein Beispiel dafür, genauso wie die gesamte Natur. Unsere Natur ist ja immer bestrebt, möglichst in einen kühlen Zustand überzugehen. Nehmen wir da das klassische Beispiel auch von Schauberger, eben einfach einen Wald. Jeder Wanderer kennt das, der einen heißen Sommertag erschöpft und verschwitzt endlich den Wald erreicht, da hineingeht und plötzlich diese wohltuende Kühle spürt. Der Wald kühlt sich nämlich immer ab. Da kann es so heiß sein, wie es will. Der Wald wird immer sehr kühl sein, wenn er einigermaßen naturbelassen ist und nicht solche Stecknadelkissen, wie sie heute überall rumstehen. Dann wird der Wanderer auch in so einem naturbelassenen Wald eine erfrischende Kühle sofort erfahren. Ne? Also die Natur macht es uns ja vor. Die Natur ist immer bestrebt, sich abzukühlen.
Ja gut, aber was hat das jetzt mit der kalten Fusion zu tun, verstehe ich nicht?
Weil eben auch dort eben ständig diese Vorgänge, wie sie Kerfhorn beschrieben hat, stattfinden.
Okay, das heißt also, die kalte Fusion erzeugt jetzt ihrer Meinung nach Kälte.
Ja.
Ist das richtig?
Ja?
Und daher diese Tendenz der Natur, sich abzukühlen.
Richtig.
Okay, ja, und so ist es nun einmal, dass Sie jetzt also postulieren. Und wie gesagt, mit dem Gedanken kann ich mich durchaus jetzt einmal anfreunden als Postulat. Die Sonne ist in ihrem Inneren nicht heiß, sondern kalt. Wie kalt ungefähr?
Das kann ich nicht beantworten, tut mir leid.
4 Grad vielleicht, ne?
Vielleicht, ja. Vielleicht,
die naturrichtige Sonne.
Vielleicht ist die Sonne, ich habe sogar dann auch wieder meine Fantasie sprechen lassen, vielleicht ist eine Sonne eine Art von Wasser vorhanden. Man weiß es nicht, keine Ahnung.
Hm. Und ja, an ihrer Ober. Also, wie ich mich dann damals in diese Idee, die, wie gesagt, die ist mir sofort irgendwie hat mich die angesprungen und mich wirklich einige Zeit beschäftigt, also ähnlich wie sie. Ich habe mir gedacht, eine kalte Sonne. Ne? Und ich glaube irgendwie, dass also die Sonne, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel Möglichkeit wäre, die Sonne ist ja an ihrer Oberfläche sehr wohl heiß, tausende Grad, aber in ihrem Inneren eben kalt und diese Energie breitet sich dann eben aus. Aber sie glauben, dass sie auch an ihrer Oberfläche kalt ist? Oder?
Sagen wir mal lauwarm.
Lauwarm, okay.
20 Grad würde ich ja nicht geben.
20 Grad, ne?
Irgend sowas. Sie wird warm sein, aber mehr nicht.
Hm. Ja, ungefähr das Klima von San Francisco.
Genau.
Naja. Okay, jetzt, ich meine, meiner Meinung nach ist Ihr Buch auch unter anderem ein Zeichen dafür, dass sich die Wissenschaft vielleicht aus ihrem Elfenbeinturm herausbewegen sollte und uns ihre zum Teil sehr komplexen, sich vielleicht ein bisschen mehr bemühen sollte, uns ihre Theorien zu erklären, sodass wir mehr damit anfangen können. Denn diese Fragen, die Sie stellen, sind teilweise völlig berechtigt. Und ich meine, ich bin oft beim Lesen dieses Buches dann auf irgendeine Behauptung gestoßen, die dann manchmal mit einem Schaberger-Zitat untermauert wird, dass ich genauso wenig verstehe, wie ich den Zusammenhang zu Ihrer Behauptung verstanden habe. Aber okay, ich habe auch nicht wirklich eine Antwort gewusst. Und ich hab jetzt auch nicht wirklich sagen können, es ist definitiv nicht so. Ne? Denn vieles oder fast alles, das wir zu wissen glauben, glauben wir ihm nur und wissen es nicht. Denn wer hat schon jemals...
Die Wissenschaft heutzutage ist ja sowieso nur noch ein Glauben.
Es ist einfach zu viel, zu komplex und so weiter. Ne?
Ja,
und aus diesem Klima, sage ich mal, ist es gut und auch, glaube ich, sehr gesund, dass dann jemand kommt zu Visier und einfach einmal auf den Tisch hat und sagt, so, und ich behaupte jetzt völlig das Gegenteil. Ich nähere mir einfach vom 180 Grad Phasenverkehr der sogenannten Wahrheit an und im Endeffekt kommen wir ja alle zum selben. Ne? Also vielleicht sollte jeder so ein Buch schreiben, in dem einfach, keine Ahnung, unsere eiskalte Sonne, unsere glutheiße Arktis, wie auch immer, wo wir einfach alle, gibt ja auch Leute, die glauben, dass in der Arktis blühende Pflanzen stehen und so, wo wir einfach unsere noch so verquersten Gedanken zusammenfassen und einfach mal hinauslassen in die Welt und dann schauen. In dem Ansatz haben Sie sehr interessante Diskussionen ergeben als Reaktion auf Ihr Buch.
Tarek?
Ja, ich nehme an, es haben sich als Reaktion auf Ihr Buch sehr interessante Diskussionen auch ergeben, oder?
Ja, richtig.
Ja, wie waren das so die...
Ich bekomme viele Leserbriefe und macht mich auch sehr froh. Die meisten dieser Leserbriefe, also eigentlich fast alle, erstaunlich, sind sehr positiv. Die Menschen sagen praktisch dasselbe, wie Sie eben gerade gesagt haben. Man sollte es halt mal andersrum sehen. Einfach mal versuchen, andersrum zu denken und vielleicht dadurch neue Impulse zu erzeugen. Einfach, ich weiß ja nicht, ich bin ja kein Wissenschaftsgegner per se. Zum Beispiel die Energieerhaltungssätze, die sind unumstritten und die sind gültig. Da geht nichts anders, das ist so. Ja. Aber diesen Stillstand zu überwinden, weil und vor allen Dingen das wichtigste Anliegen ist mir überhaupt, genau wie Schauberger damals schon formuliert hat, wegzukommen von der falschen Richtung, die wir beschritten haben, weil wir sind ja nun mal auf dem Weg, auf einem total verkehrten Weg, technologiemäßig. Man mag sich nur mal vorstellen, der gute alte Otto hätte keinen Explosionsmotor, sondern einen Implosionsmotor erfunden. Und der würde als Produkt Kälte erzeugen und mit Wasser laufen. Wo wäre unsere Technologie heute?
Ja,
wo würden wir uns heute hinbewegen?
Irgendwo
wäre
bei Alpha Centauri.
Entgegengesetzter Weg von dem, den wir heute haben. Eben Explosion, Hitze und, die ganzen Nebeneffekte.
Ja, das heißt, das Bonmot von Schauberger, ihr bewegt falsch, könnte man jetzt erweitern in ihr denkt falsch.
Genau, ihr bewegt falsch und ihr denkt falsch. Und das ist das Verrückte ist eben an, ich nehme das Wort Gut und Böse nicht gerne in den Mund, das polarisiert mir zu sehr. Aber man kann es in dem Augenblick gar nicht anders ausdrücken. Vielleicht noch mit teuflisch könnte man es noch umschreiben. Das Verrückte ist eben, dass die falsche Technologie, die wir heute besitzen, dass sie funktioniert. Das ist Schlimme daran, ist das Tödliche. Und auch das Totschlagargument, denn es wird ja immer gesagt, was wollt ihr denn, Leute? Es funktioniert doch, aber dass wir damit unsere Umwelt zerstören, unseren Planeten zerstören, das wird verstanden, aber es wird dann händeringend gesagt, Leute, wir haben ja nichts anderes und so, nur so funktioniert es. Und genau das ist verkehrt. Wir müssen versuchen, wegzukommen von diesem Denken, es geht auch anders. Oder versuchen wenigstens, es mal anders zu machen.
Ja, ich meine, das mag vielleicht auf den ersten Blick Sie komisch anhören, aber eigentlich ist es, das stimmt schon, nur weil etwas funktioniert, irgendein Ergebnis erzielt, muss es noch lange nicht heißen, dass das der beste Weg dazu ist.
Genau, so ist es.
Also, absolut. Andererseits natürlich, für mich ist Schauberger vor allem deshalb interessant, weil, wie gesagt, Viele seiner Aussagen verstehe ich ganz einfach nicht. Man müsste da, glaube ich, Jahre oder Jahrzehnte mit ihm beschäftigen, eingehend. Und ich kenne ja, einige,
ich habe mich über 10 Jahre da reingekniet.
Ich kenne einige, die es getan haben, aber ich kenne eigentlich niemanden, der so richtig ganz versteht. Nicht einmal sein eigener Sohn konnte diese Schwemmanlagen nachbauen oder sie erklären. Aber ja, andererseits erkläre ich mir halt, also mein Interesse an Schaberger ist auch deshalb so groß, weil er tatsächlich funktionierende Dinge bauen könnte. Das heißt, irgendwo...
Moment.
Ich meine, wenn wir jetzt sagen, nur weil was funktioniert, hast du es noch gar nichts, könnte man das jetzt auch auf Schaberger anwenden, ne? Warum nicht?
Genau.
Warum gilt das Argument bei ihm nicht, Ihrer Meinung nach?
Ich habe es ja schon beschrieben. Explosion, Gegenteil ist die Implosion. Ja? Wir haben 2 Wege vor uns und wir sind prompt den verkehrten Weg gegangen. Wir haben die explosive Technik gewählt, obwohl uns Schauberger die andere Seite aufgezeigt hat. Es funktioniert andersrum herum auch.
Und die Implosion,
was schön, sollen vor Gefahren entstehen, wenn wir zum Beispiel einen Motor über Wasser betreiben. Nichts. Man muss sich nur mal vorstellen, wie sich die Welt verändert hätte, wenn wir das damals angegangen wären. Erdöl wäre heute kein Thema mehr. Wir hätten keine Erdölkrise oder sonst irgendwas. Nichts. Das würde alles nicht existieren. Und vor allen Dingen, die Stoffe würden weiterhin im Boden verbleiben, weil Schauberger hat ja gesagt, es ist sehr wichtig, dass nichts aus dem Boden entnommen wird. Die Stoffe sollen dort verbleiben, wo sie sind.
Ja, einer der gruseligsten Aussagen, die er gemacht hat, meiner Meinung nach gruselig, beunruhigendsten ist, dass das Erdöl am Aufbauprozess beteiligt ist, an dessen Ende das Wasser steht.
Genau.
Also wenn wir das ganze Erdöl rauspumpen, dann trocknet unser Planet aus, nach seiner Theorie. Und das ist, genau. Also, ich meine, wenn auch nur eine kleinste Chance besteht, dass er da recht hat, ich meine, keine Ahnung, in welchem Punkt der Schaberger recht hatte oder nicht. Er war einfach ein interessanter Mann und ich finde, man sollte dem nachgehen und da können wir ein Problem kriegen.
Richtig. Wir spielen praktisch mit dem Feuer. Wir wissen ja nicht, wann der Todespunkt erreicht ist. Ne?
Und ja, wir verstehen. Ich meine, da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich meine, wir verstehen sehr wenig von dem, wie Natur funktioniert. Und wir legen relativ grobe Modelle drüber. Und wenn es dann halt irgendwie funktioniert, gehen wir uns damit zufrieden und fragen dann nicht weiter, wie kann es besser gehen? Was sind die Nachteile dieser Technologie, einer Explosionstechnologie, also auf Explosionskraft basierenden Technologie? Wie könnte man es anders machen? Das tun wir nicht, das verstehe ich auch nicht. Also da bin ich völlig d'accord. Und mir gefällt das recht gut, also kurz zitieren aus Ihrem Buch. Das zeigt auch, wie sehr sich da dagegen stemmen. Ich kann und will an eine Wissenschaft nicht glauben, die schon so oft widerlegt wurde. Ich glaube nicht, da kann ich nur sagen, okay, es gehört einfach zum Prozess dazu, sich zu irren, aber gut. Ich glaube nicht, dass unsere Sonne warm ist. Ich glaube nicht, dass der Mensch vom Affen abstammt. Ich glaube nicht, dass die Dinosaurier durch einen Meteoriteneinschlag zugrunde gegangen sind. Ich glaube nicht, dass Impfen vorbeugt. Ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass man mit Chemikalien Krankheiten heilen kann. Ich glaube nicht, dass man mit Chemikalien Trinkwasser aufbereiten oder herstellen kann. Ich glaube nicht, dass eine soziale Marktwirtschaft etwas Gutes ist. Ich glaube nicht, dass viel Geld glücklich macht und ich glaube an all diese Dinge und natürlich noch viele mehr einfach nicht. Erinnert mich ein bisschen an Bauchi auf Sendung. Ganz einfach, sie sagen nein. Sie sagen nein zur Bauchi ist ein Videocast, der irgendwo da jetzt Parallelen dazu hat. Sie sagen einfach nein zur Wissenschaft. Sie glauben das einmal nicht und lassen sich aber schon dann vom Gegenteil überzeugen, oder? Oder ist es jetzt einfach, ist es jetzt für Sie völlig klar, Licht entsteht nur in unserer Atmosphäre und die Sonne ist kalt? Oder gibt es da schon andere Möglichkeiten?
Das ist für mich mittlerweile klar.
Ja?
Für mich selbst in meinem Selbstfindungsprozess. Aber es ist natürlich sehr schwer, das zu vermitteln. Und ich sehe es ja auch immer wieder oder auch bei Gesprächen und so weiter oder über die Leserbriefe. Die Leute wollen mich schon verstehen, aber sie verstehen es halt nicht richtig. Und es fällt unendlich schwer, das verständlich zu machen.
Ja, ich glaube, da müssen Sie, ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Ihrem Kopf das irgendwie einen Sinn ergibt, aber dass es sehr schwierig ist, das zu formulieren. Ne?
Ich bin da vielleicht so in der Zwickmühle wie Schauberger damals auch, der eben vollkommen neue Begriffe kreiert hat, um überhaupt sich selbst ein Bild machen zu können von dem, was er entdeckt hat. Hm?
Auf jeden Fall hat was von Trainspotting der Tarek, schreibt da jemand, keine Ahnung, was er damit meint. Auch im Chat gibt es da einige Leute, die natürlich sehr verwirrt sind durch das Ganze und Ja, auch ich. In vielen Teilen, aber...
Ich weiß, dass mir schon oft passiert, aber ich meine, Buchstifteverwirrung. Aber klar, vielleicht ist es auch gut so. Vielleicht regt es mal an, wieder nachzudenken, anders zu denken.
Ja. Ich meine, da gibt es interessante Fragen. Wie darf man sich die Entstehung des Lebens ohne eine warme Sonne vorstellen? Oder wenn die Sonne kalt ist, warum ist sie dann kein Eisklumpen? Ist auch interessant. Warum? Ja, warum können, wenn die Sonne wirklich kalt ist, dann müsste man sie eigentlich, also wenn sie, wie Sie sagen, lauwarm ist.
Es ist doch im Endeffekt dahingestellt, ob sie heiß oder kalt ist. Hauptsache, sie erzeugt eine Energie. Es geht ja um die Energieerzeugung.
Aber das bestreitet ja eh keiner.
Diese Energie wird durch Kälte erzeugt, durch kalte Fusion. In dem Augenblick ist die Sonne kalt, ein kaltes Gebilde.
Ja schon, aber ich meine,
aber die Energie ist ja, die wird ja abgesandt. Die erreicht uns und dadurch wird das Leben natürlich befruchtet. Es wird gezeugt.
Ja schon, aber ich meine, dennoch wäre es ja interessant, das zu verifizieren, oder?
Ja, sicher.
Ja. Das heißt, wenn die Sonne, ich meine, wenn die Sonne jetzt wirklich kalt wäre, auch an ihrer Oberfläche.
Ja.
Wie gesagt, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, also eine Oberfläche dürfte schon heiß sein, denn sonst hätte man ja schon zu ihr hinfliegen können. Oder geht es dann nicht? Weil, oder, wie sehen Sie das?
Es gibt ja, gut, ich will jetzt nicht diese Geschichten vom Mond aufwärmen, Mondlandung, Mondflug und so weiter. Die Sonne, wie soll ich das wieder sagen? Die Strahlung, die von der Sonne ausgeht, ist ja sehr komplex. Das ist mit Sicherheit so, dass da verschiedene Komponenten eine Rolle spielen, die man vielleicht auch noch gar nicht kennen oder noch gar nicht genau wissen. Und dass sie vielleicht draußen im All tatsächlich tödlich sein können. Ja. Und sprich Vanellengürtel, der unsere Erde umgibt wie ein Schutzschild und dass da angeblich nichts durch kann, weil danach wird es dann kritisch. Zumindest für lebende Formen, egal welche Lebensform auch immer. Man weiß es nicht.
Ja, man kann sich das alles irgendwie dann wieder zusammenreimen. Ja, aber ich meine, interessant wird es eigentlich nur dann, wenn man wirklich konkrete Ergebnisse hat. Ja. Daher, eine interessante Frage vom Polarheld. Ich habe jetzt vorgelesen, zu was Sie alles Nein sagen. Zu was sagen Sie Ja?
Bitte? Nochmal?
Ich habe jetzt gerade vorgelesen, zu was Sie alles Nein sagen. Ja. Zu was sagen Sie denn Ja?
Zu was ich Ja sage?
Ja?
Ja, wie ich in meinem Buch schon geschrieben habe, zu was ich Ja sage. Ich habe ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, durch meine Lebenserfahrung, ich muss es mal so sagen, ich bin gerade mal 48 Jahre alt, aber ich habe die ganze Welt kennengelernt. Ich habe das, was andere am Fernsehen sehen, habe ich live erlebt. Ich habe fürchterliche Erlebnisse gehabt. Ich bin mehrfach durch die Hölle gegangen, habe das überlebt. Und ich habe da auch einen Läuterungsprozess durchschritten. Bin vom Draufgänger gerade zum Gegenteil geworden. Was ich bejahe, ist die Freundlichkeit, die Liebe unter den Menschen, das bejahe ich. Ich bejahe, wenn zum Beispiel immer mehr Eltern darauf kommen, ihre Kinder homöopathisch zu behandeln oder behandeln zu lassen und nicht auf die klassische Schulmedizin zurückzugreifen. Dafür stehe ich, das ist einwandfrei, so sollte das gemacht werden. Ich bin dafür, dass irgendwelche physischen Konflikte oder psychische Konflikte durch einen Osteopathen behandelt werden und das dann auch durch die Krankenkasse gefälligst gezahlt wird, weil die Osteopathen das mit Sicherheit schneller lösen als die herkömmliche Schulmedizin. Ich glaube, dass das viele Menschen heute auch schon verstehen oder aus dem Unterbewusstsein heraus verstehen, dass alles irgendwie verkehrt läuft auf unserer Welt. Und es gibt mir selber auch Hoffnung. Ich glaube, wir befinden uns gerade im großen Umbruchprozess und dass das auch bald irgendwann seine Früchte tragen wird, dieser Umbruchprozess, weil die Menschen wachen auf, sie erwachen aus ihrer Lethargie. Sie verstehen auch und sie begreifen, dass wir uns technologisch falsch bewegen. Wie Schauberger gesagt hat, ihr bewegt falsch, dass wir woanders hin müssen, dass wir versuchen müssen, in andere Richtungen zu forschen. Das bejahe ich, da bin ich dabei. Es gibt massenhaft Wissenschaftler, die in den Kanal gestrichen voll haben von dem normalen wissenschaftlichen Betrieb und da auch raus wollen und versuchen, andere Wege zu beschreiten. Einige sind mir davon bekannt. Sowas unterstütze ich natürlich mit aller Macht, denn Es ist es ja. Die Wissenschaft hat so viel Geld zur Verfügung, aber es wird gemacht. Es werden immer und immer wieder dieselben Experimente durchgeführt. Tausendfach verifiziert, millionenfach durchgeführt. Wozu? Warum versucht man nicht etwa etwas anderes?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja, warum versucht man nicht einfach mal anders zu denken, mal anders zu bauen, mal sich anders zu bewegen? Warum versucht man vor allen Dingen nicht mal wieder genauer in die Natur hineinzublicken? Denn Schauberger hat ja gesagt, in der Natur ist alles vorhanden, man muss bloß genau hineinschauen. Dann, wenn man die Naturprozesse verstanden hat, dann ist es so einfach. Wie hat Daniel Dingel, dieser Erfinder des Wassermotors, der hat auch gesagt, das Prinzip dieses meines Motors ist so einfach. Wenn ich das den Wissenschaftlern erkläre, die reißen sich einzeln ihre Haare heraus, weil es so einfach ist. Es muss, und das hat Schauberger auch deutlich gemacht, sehr einfach sein, diese Prozesse umzusetzen. Desto einfacher, desto schneller wird es gelingen. Es muss sehr einfach sein. Und das, glaube ich, müsste sich die Wissenschaft, hat sich zu sehr verkompliziert. Sie benutzt nur noch die Krücke der Mathematik, um irgendetwas zu erklären, so dass ein Laie überhaupt nicht mehr folgen kann. Ja. Man muss sich praktisch wirklich um 180 Grad drehen. Zurück zu den Wurzeln, würde ich mal sagen. Von vorn anfangen.
Ja, Sie haben
alles
da
neu überdenken.
Sie haben da ein sehr schönes
Wo
Zitat.
Gehen wir hin? Wo wollen wir hin? Was wollen wir denn erreichen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Wissenschaftler wohlfühlt, der an einem Atomkraftwerk arbeitet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Mann hatte vielleicht auch Familie und so weiter und so fort. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist für mich unverständlich. Ich könnte mit so einem Arbeitsplatz nicht klarkommen. Tut mir leid.
Naja, das
oder Ähnliches. Oder Wissenschaftler, die an irgendwelchen Genexperimenten mitarbeiten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so ein Mensch jeden Tag mit Begeisterung auf Arbeit geht. Unfassbar für mich. Unglaublich.
Ja, wir kommen ans Ende der Sendung. Und Viktor Schauberger hat einmal was sehr Interessantes gesagt, das Sie auch in Ihrem Buch zitieren. Man hält mich für verrückt. Mag sein, dass man recht hat. In diesem Fall spielt es keine Rolle, ob ein Narr mehr oder weniger auf der Welt ist. Wenn es aber so ist, dass ich recht habe und dass die Wissenschaft irrt, dann möge der Herr sich der Menschheit erbarmen. Und das ist, glaube ich, ein recht schönes Schlusswort für diese Sendung, denn natürlich, das Argument der Wissenschaft ist, wir machen so, wie wir es machen, weil alles andere nicht funktioniert, aber da gibt es andere Interessen und ich glaube, das ist eigentlich auch die Kernaussage in Ihrem Buch, dass Sie sich genau gegen diese Dinge verwehren und einfach anregen wollen, dass Leute auch irgendwie selbst nachdenken, dabei Fehler machen, das ist völlig okay. Und
natürlich.
Ich glaube, Sie machen Fehler in Ihrem Buch. Und das, ja, mein Gott, nochmal. Und ja, solange man zumindest sich dann überzeugen lässt, wenn man wirklich einen Fehler gemacht hat, ist das völlig okay. Und das ist der Weg der Wahrheitsfindung. Ich glaube, ja, das ist durchaus interessant. Und ich bin schon gespannt auf Ihr nächstes Buch, über das wir jetzt gar nicht zu sprechen kamen, Newtons Irrtum. Aber leider sind wir völlig am Ende. Und Ihre Website ist hier verlinkt, da kann man sich dann weiter informieren etc. Auch Ihr Buch ist verlinkt, falls da jemand jetzt neugierig geworden ist. Jetzt, wenn jemand unglaublich auf äußere, also auf ein sehr formaler Mensch wird, vielleicht keine Freude haben mit Ihrem Buch, aber ja, jemand, der irgendwie extrem über den Tellerrand schauen möchte, durchaus. Also ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir heute zu plaudern. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und vielleicht können wir ja wieder mal so eine kleine Diskussion starten über alle.
Ja, Tarek, das können wir bestimmt. Und ich möchte mich auch bedanken, vor allen Dingen auch bei den Zuhörern. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich noch bei meinem Freund Max bedanken, der ja die Sendung überhaupt erst möglich gemacht hat.
Ja, genau.
Denn ich muss zugeben, der Sender war mir total unbekannt. Und ich werde jetzt auch eine kurze Pause machen und werde dann auch nochmal in den Chat reingehen.
Okay, und im Forum gibt es auch, da können Sie vielleicht dann noch ein bisschen mit den Leuten diskutieren. Danke
okay,
fürs natürlich. Dasein und,
danke mich auch,
und schönen Gruß.
Alles klar, Dankeschön.
Das nächste Mal Crop FM findet statt am 12. September 2008 und mein Gast ist Elke Maria Watzlawiczek und es geht um ihre Spurensuche in der Kalahari. Sie war jetzt schon ein paar Mal, seit wir das letzte Mal da gesprochen haben, on air in Afrika, hat vieles erlebt, bringt jetzt auch demnächst ein Buch heraus. Ich habe sie auch bei einem Live-Channeling, wo sie mir gesungen hat, aufgenommen, das werden wir spielen. Wird sicher wieder eine sehr interessante, sehr schöne und sehr berührende Sendung mit Elke und ich freue mich drauf. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und macht es gut.